Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Inea Bastianini holt sich den zweiten Saisonsieg. Suzuki zeigt eine bärenstarke Leistung und Marc Marquez gibt sein Comeback. Dazu ein starker vierter Platz von Marcel Schrötter in der Moto2. Der Grand Prix von Austin in Texas hielt wieder eine Menge an Geschichten parat und über die sprechen wir hier bei Schräglage. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eben von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de, den wir in Kooperation mit motorsporttotal.com machen. Ich bin Andreas Thies und von den Kollegen von motorsporttotal.com habe ich wieder die beiden Redakteure zu Gast. Auf der einen Seite Juliane Ziegengerst. Hallo Juliane.
Hallo.
Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Gerald, jetzt darfst du wieder aufschlafen.
Ja, absolut. Jetzt haben wir zwei Wochenenden hintereinander gehabt, die ja in der europäischen Zeitzone sehr spät waren. Und ja, jetzt freuen wir uns natürlich auf die Europasaison, wenn wir aus unserer Sicht natürlich wieder relativ normale Zeiten haben.
Ja, der Grand Prix von Austin wurde gestern durchgeführt. Juliane, er ist ja quasi noch ein Neuling, oder? Auf dieser Tour, auf dieser MotoGP-Tour oder Moto2 und Moto3. Was ist die Charakteristik von diesem Kurs?
Also tatsächlich ist er noch relativ neu im Kalender. Seit 2013 wird hier gefahren. 2020 fiel das Rennen wegen Corona aus. Also so oft waren wir tatsächlich noch nicht hier. Und es ist ein sehr, sehr spezieller Kurs, das sagen durch die Bank weg alle Fahrer, mit einem extrem großen Höhenunterschied, bis 41 Meter geht es rauf und runter und es gibt zwei lange Geraden, es gibt einige Haarnadelkurven mit harten Bremspunkten, aber auch flüssige Passagen, also hier wird wirklich alles geboten und es gibt Fahrer, die ihn lieben. Und es gibt Fahrer, die ihn hassen. Das kann man wirklich so sagen. Marc Marquez ist beispielsweise jemand, der hier außer 2019 bis gestern immer gewonnen hat. Nur Alex Rins konnte ihn 2019 schlagen. Also der Honda-Fahrer ist einer, der hier auf Austin immer eine wirkliche Macht war und ja auch an diesem Wochenende was sehr Spezielles gezeigt hat. Da werden wir sicher noch sehr ausführlich drauf eingehen. Alex Rins kommt hier auch immer gut zurecht, aber andere wie jetzt zum Beispiel ein Joan Mir oder ein Aleix Espargaró, die sagen, ich bin wirklich froh, dass das nur einmal im Jahr passiert, dass wir hier fahren und das ist eigentlich für mich auch schon mehr als genug. Die würden sich wünschen, wenn das aus dem Kalender rausfallen würde, weil Joan Mir zum Beispiel auch sagt, das ist jetzt gar nicht so eine Strecke, die ja für Motorräder so ganz toll geeignet ist. Er sagt, ja, vielleicht ist es tatsächlich auch mehr eine Autorennstrecke und es ist ja auch so, dass die Formel 1 hier fährt, aber wie gesagt, sie ist einmal im Kalender, alle müssen sich drauf einstellen und sie bietet auch immer spannende Rennen und tolle Bilder, natürlich mit diesen Bergabpassagen, das sieht immer klasse aus und mit dem Aussichtsturm im Hintergrund, das sind immer schöne Bilder zum Ansehen.
Der Aussichtsturm, der hat mich auch sehr beeindruckt, als ich mir gestern angeguckt hätte, aber ich wäre nicht draufgegangen wegen meiner Höhenangst, aber er sieht trotzdem sehr beeindruckend aus. Das Rennen oder der Kurs müsste eigentlich auf Ducati zugeschnitten sein, oder? Gerald, zwei lange Geraden, Juliane hat es gerade eben angemerkt und nach dem Qualifying dachte man auch, das ist die Paradestrecke für Ducati, weil fünf Motorräder der Ducati standen auf den ersten fünf Startplätzen. Das ist dann für die Power von Ducati dann eigentlich wie gemacht?
Ja, einerseits schon. Also wie Juliane gesagt hat, die Strecke ist sehr abwechslungsreich, sehr technisch. Und Ducati ist ein sehr technisches Motorrad. Du hast diese lange Gegengerade mit 1,2 Kilometern. Da beschleunigst du auch aus einer langsamen Kurve eigentlich raus. Hast harte Bremspunkte. Das spielt natürlich der Qualität von der Ducati in die Hände. Es hat sich in den Trainings schon angedeutet, dass sie speziell im Qualifying über eine Runde extrem stark sind. Das haben sie dann im Qualifying immer auch wirklich bewiesen mit fünf Fahrern auf den ersten fünf Plätzen. Aber da war das Fragezeichen, können die das im Rennen so wirklich umsetzen? Und es ist, am Ende hat natürlich Ducati gewonnen, aber auch wieder mit dem alten Motorrad und nicht mit der aktuellen GP22. Und sie sind nicht auf den ersten fünf Plätzen ins Ziel gekommen. Ne? Also da waren sie im Rennen dann doch nicht ganz so stark, wie es im Qualifying ausgeschaut hat. Und eben diese fünf Plätze im Qualifying, das war das erste Mal seit Motegi im Jahr 2003, wo ein Hersteller fünf Fahrer auf den ersten fünf Startplätzen hatte. Und damals war es Honda. Ja, und damals hat übrigens ein gewisser Max Biaggi vor einem gewissen Valentino Rossi gewonnen. Ja, also
lange
es war mal
ist her.
Einer, es ist eine sehr lange her und es war eins der, sagen wir mal, wenigen Rennen, wo Biaggi auf der Honda den Valentino Rossi geschlagen hat damals.
Ja. Fünf Fahrzeuge oder fünf Ducatis auf den ersten fünf Plätzen. Am Ende ist der erste Platz rausgekommen für Enea Bastianini. Dritter ist Jack Miller geworden. Ansonsten Francesco Bagnaia auf der 5, Jorge Martin auf der 8, der auf der Pole Position stand, Johann Sarko auf der 9 und am Ende Luca Marini auf der 17. Juliane, nach diesem Qualifying, was wir hatten, ist es dann am Ende... Naja, es ist ein Saisonsieg, aber ist es am Ende vielleicht sogar eine ganz kleine Enttäuschung für die Ducati, hier nur 1, 3 und 5 gemacht zu haben und dann von zwei Suzuki dann noch ins Sandwich genommen worden zu sein?
Ja, also man muss schon sagen, wenn man sich die Statistik nach 4 Rennen anguckt, ja, es gab 2 Ducati-Sieger, aber die waren eben auf der Vorjahresmaschine eingefahren von Enea Bastianini. Also mit der GP22 hat man noch nicht einen Sieg erringen können in dieser Saison, aber man pirscht sich näher heran. Also Jack Miller, den ich ja nach dem letzten Rennen in Argentinien schon angezählt hatte, nachdem er da ja nur 14. geworden ist, der hat den Druck in positive Motivation umwandeln können und hat gezeigt, okay, man kann mit dieser Maschine auch aufs Podest fahren. Er hat ja im Rennen auch lange angeführt. Also sie machen Schritte nach vorne. Das war jetzt auch für alle so ein bisschen das erste, ich sag mal, normalere Rennwochenende. In Austin, in Argentinien hatten wir ja diese Verkürzung aufgrund der Frachtprobleme. In Mandalika zuvor die andere Reifenkonstruktion von Michelin und den Regen. Katar im Flutlicht, das ist sowieso nochmal eine besondere Geschichte, auch mit den Temperaturen dann. Insofern war das so das erste etwas normalere Rennwochenende, das sich gerade auch Bagnaia gewünscht hat. Der ist als Fünfter ins Ziel gekommen, hätte sich natürlich mehr erhofft, gerade wenn er sieht, Jack Miller war in der Lage, lange vorne wegzufahren und dann noch auf dem Podestplatz zu bleiben. Aber er sagt eben auch, ich sehe die Fortschritte, wir kommen voran, wir arbeiten auch kontinuierlich an unserer Basis, am Basissetup des Motorrads und ich fühle mich von Mal zu Mal besser und er hofft jetzt eben auf noch weitere, normalere Rennwochenenden, die in Europa ganz sicher kommen werden und da rechne ich damit, dass auch er wieder einen Schritt nach vorne machen wird. Was Johann Sarko angeht, der muss man ganz klar sagen, steht absolut im Schatten von Jorge Martin, der ja immer mindestens in die erste Reihe fährt, wenn nicht auf Pol und eigentlich auch im Rennen besser ist. Nun war er ausnahmsweise mal hinter Johann Sarko, aber der hat noch nicht wirklich das Potenzial gezeigt, was er sich auf der Ducati eigentlich verspricht. Da wird man auch sehen müssen, wie das ausgeht, weil da spielt natürlich auch im Hinterkopf dann die Vertragssituation eine Rolle. Also der ist hinter meinen Erwartungen im Moment noch ein bisschen zurück. Aber wie gesagt, mit den Europa-Rennen kann sich das Ganze auch noch mal ein bisschen durcheinander mischen. Und dann wird man sehen, wie konkurrenzfähig die GP22 dann auf diesen Strecken sein wird.
Ja, Gerald, das ist vielleicht noch mal eine Nachfrage. Wie lange wird es noch dauern, deiner Meinung nach, bis die 22er-Version der Ducati auf dem Niveau der 21er-Version der Gresini ist? Weil wie Enea Bastianini dann gestern in der 16. Runde an Jack Miller vorbei ist, das sah schon ziemlich beeindruckend aus.
Ich denke auch, dass es jetzt noch eine Frage von vielleicht 3, 4 Rennen in Europa ist. Langfristig gesehen müsste das neuere Modell einfach die Oberhand gewinnen. Wir haben das in den vergangenen Jahren auch schon vor der Corona-Geschichte, wo eben die Entwicklung eingefroren war bei den Motoren, haben wir oft gesehen, dass die Satellitenfahrer mit dem Vorjahresmodell in der ersten Saisondrittel die Werksfahrer mit den neuen Motorrädern echt ärgern und herausfordern konnten und teilweise auch besiegen konnten. Und je länger die Saison gedauert hat, desto weiter sind sie mit dem Jahresmotorrad zurückgefallen, weil einfach in so vielen kleinen Details die Entwicklung voranschreitet. Natürlich, Bastianini ist ein sehr großes Talent und ich glaube, dass er auch langfristig ein Kandidat für das Ducati-Werksteam sein wird, weil da ist, ich meine, die 2 Rennen, die er jetzt gewonnen hat von den 4, das waren schon sehr souveräne Vorstellungen von ihm. Aber es wird interessant sein zu beobachten, wann dieser Turning Point kommt. Also ich glaube, dass es vielleicht bis Sommer sie noch auf Augenhöhe sein könnten oder dass Bastianini vor allem mithalten kann. Aber spätestens, wenn dann nach der Sommerpause, wenn wir in den Herbst reingehen, dann die Überseerennen kommen, da hat sich eigentlich die Vergangenheit meistens gezeigt, dass dann die Motorräder, die ein Jahr alt sind, nur schon oft Mühe haben, überhaupt in die Top 8 zu fahren. Mhm. Ja, also es ist nur eine Frage der Zeit, ja. Das wird schrittweise dahin kommen, ja, dass sich die Jahresmotorräder immer schwerer tun werden, ja.
Enea Bastianini hat das Rennen jetzt gewonnen. Gerald hat es jetzt gerade auch schon gesagt. Er ist sicherlich dann auch ein Fahrer, dann der in der MotoGP beziehungsweise dann bei der Ducati, beim Ducati-Werksteam dann auch ein Thema sein wird. Aber Juliane, er scheint im Moment so ein bisschen der stabilste Fahrer zu sein, wenn es die Strecken erlauben für die Ducati. Weil das haben wir jetzt erlebt. 2 Ducati-Strecken, 2 Siege von Enea Bastianini. Was macht ihn da im Moment besonders stark?
Also jetzt in diesem Rennen hat er sich das einfach sehr clever und strategisch gut eingeteilt. Er hat sich in der Führungsgruppe gehalten lange Zeit, hat aber versucht, die Reifen zu schonen und sich auch seine Kräfte einzuteilen. Austin ist eine sehr physisch anspruchsvolle Strecke. Da muss man sehen, dass man da einfach auch körperlich nicht überpaced und dann am Ende die Körner fehlen. Also er hat es sich sehr gut aufgeteilt, hat dann selber gesagt, als er gemerkt hat, Rins kommt von hinten, das war der Zeitpunkt, wo ich dann auch das Tempo anziehen musste, mehr gepusht habe. Und da kam er dann eben auch an Jack Miller heran und hat die Gelegenheit gesehen, ist vorbeigegangen und konnte sich dann auch relativ schnell einen komfortablen Vorsprung aufbauen und das Ganze entspannt, in Anführungszeichen, nach Hause fahren. Also er hat sich das einfach auch wirklich gut eingeteilt. Das haben auch Jack Miller und Alex Rins, die mit ihm auf dem Podest standen, so betont in der nachträglichen Pressekonferenz. Und insofern ist er jemand, der eben nicht einfach nur so Gas gibt, sondern wirklich überlegt, okay, wie sind die Bedingungen, wie kann ich mir mein Rennen einteilen, wo liegt meine Pace? Und er war ja tatsächlich auch schon am Samstag in den Trainings einer mit derer, die konstanteste Pace hatten. Und Quartararo und Marc Marquez haben schon am Samstag gesagt, Bastianini ist ein Favorit auf den Sieg und sie sollten damit recht behalten. Also er hat es wirklich gut gemacht und einmal mehr bewiesen, dass er mit dieser Maschine, die ja im Vorjahr schon oft Siege und Podien gefeiert hat, ebenso in der Lage ist, aufs Podest zu fahren und Siege einzufahren. Jetzt der 2. in der Saison. Es wird wahrscheinlich nicht der 3. gewesen sein. Also ich gehe davon aus, dass wir Bastianini noch einige Male auf dem Podium sehen werden in dieser Saison.
Bastianini gewinnt auf dieser Strecke in Austin, die ja vielleicht dann auch nur eine Autorennstrecke ist und nicht vielleicht für Motorräder geeignet ist. Gerald, ich habe gestern dann auch noch in der Fernsehübertragung oder im Stream bei The Zone dann auch gehört, dass der Sprit gar nicht reichen würde, würden die Fahrer dann bei voller Leistung die ganze Zeit fahren. Wie wird das dann ja durchgeregelt, dass man über die Strecke kommt?
Ja, das ist bei einigen Rennstrecken der Fall. Da ist sicher Austrian ein Thema. Auf der anderen Seite Spielberg ist auch immer der Spritverbrauch ein großes Thema, weil eben du diese langen, geraden Beschleunigungsstücke hast. Motegi ist auch eine Strecke, wo der Spritverbrauch eine Rolle spielt. Aber es ist generell bei den meisten Strecken, wird über die Elektronik der Spritverbrauch einfach reduziert, dass es über die Distanz kommt. Ja, da hast du ja die verschiedenen Mappings, die vorher eingestellt werden von den Ingenieuren. Und es wird ja immer wieder gezeigt, dass die Fahrer Mappings wechseln müssen. Das betrifft ja auch dann den Spritverbrauch, aber auch eben die Traktionskontrolle, Anti-Wheel-Kontrolle und so, um den auf den Reifenverschleiß zu reagieren. Da wird das einfach mit eingestellt, ja.
Ist denn die Ducati jetzt nach den Siegen von Enea Bastianini und wo wir dann auch gesagt haben, dass die Werks-Ducati dann jetzt noch 3-4 Rennen braucht, aber das wird dann schon durchaus gut laufen, ist die Ducati dann jetzt so ein bisschen der Top-Favorit auf den Weltmeistertitel, Juliane?
Das ist, glaube ich, das kann man so noch nicht sagen. Also du hast es ja vorhin in deiner Ankündigung erwähnt, Rins und Mir haben ebenfalls ein sehr starkes Rennen gezeigt, vor allem gemessen daran, von wo sie gestartet sind. Also ich denke, Suzuki werden wir für diese Saison auch noch lange, lange im Auge behalten müssen. Ich glaube, es könnte tatsächlich schwer werden für Ducati. Also ich rechne auch damit, dass sie weiter Fortschritte machen werden, aber die werden auch die anderen machen. Und spätestens, wenn dann vielleicht auch ein Marc Marquez wieder voll im Fluss ist, wird dann vielleicht auch noch von hinten Honda rankommen mit ihm. Also das könnte noch ein bunter Mix werden. Yamaha und KTM haben jetzt auf dieser Strecke geschwächelt, aber die darf man auch nicht vom Zettel nehmen. In Portimao, Lokalmatador Oliveira, der war hier total verloren in Austin, da könnte der gewinnen. Also wir haben es ja schon in der letzten Podcast-Ausgabe gesagt, von Strecke zu Strecke, von Rennen zu Rennen kann sich das Blatt sowas von wenden und es ist so unvorhersehbar geworden. Ich meine, Aleix Espargaró hat letzte Woche in Argentinien gewonnen und ist diesmal knapp nicht in die Top 10 geschafft. Also so kann es gehen, wenn du schon im Qualifying mal nur einen kleinen Fehler machst, einen Sturz, deswegen nicht in Q2 kommst und eben von weit hinten starten musst, ist das schon mal ein großer Nachteil. In dieser heutigen MotoGP, wo alles so eng beieinander liegt und wenige Zehntelchen entscheiden können. Also da kann sich das Blatt auch wirklich schnell wieder wenden. Deswegen würde ich jetzt nicht ausschließen, dass Ducati da noch ordentlich Druck von anderen Herstellern und anderen Fahrern aus anderen Teams bekommen wird.
Dann lasst uns doch mal über die Suzuki sprechen, weil die hat gestern nämlich wirklich für ein Ausrufezeichen dann auch gesorgt. Alex Rins auf Platz 2 und Juan Mir auf Platz 4. Und am Ende fehlten Juan Mir 1,6 Sekunden dann auf den dritten Platz auf das Podium. Aber Gerald, wenn man so in den Zuschauerrängen so diesen Foamfinger, diesen Schaumstofffinger mit dem ganz großen ausgestreckten Zeigefinger sieht, dann war das ganz gestern der ganz große ausgestreckte Zeigefinger von Suzuki, oder?
Ja, absolut. Also Suzuki hat wieder da angeknüpft, wo sie beim vergangenen Rennen in Argentinien aufgehört haben, nämlich ums Podest kämpfen, am Podest stehen und knapp dahinter sein. Und zwar mit beiden Fahrern wieder eine konstant geschlossene Leistung. Und wenn wir uns jetzt den Vergleich von Ducati, sind sie Favoriten oder ist vielleicht Suzuki am besten aufgestellt, anschauen, können wir uns einfach zwei interessante Zahlen anschauen. Ja, in der Konstrukteurswertung, wo nur das jeweils beste Ergebnis einer Marke zählt, hat Ducati 27 WM-Punkte Vorsprung an der Spitze. Und das ist schon viel, das ist schon mehr als ein Sieg. Das heißt, das Motorrad funktioniert. Ja. Wenn du dir aber die Teamwertung anschaust, ja, wo die Fahrer, also beide Fahrer gezählt werden, hat Suzuki 32 Punkte Vorsprung, und zwar auf KTM. Ja. Also das ist auch eine Ansage, ja, wie stark die beiden als Team sind. Ja. Und das Ducati-Team hat da zum Beispiel schon, also Miller und Bagnaia haben schon 48 Punkte Rückstand. Das heißt, wir haben bei Ducati die Situation, ja, das Motorrad ist stark, ja, und führt auch klar die Konstrukteurswertung an, aber es sind immer andere Fahrer, die diese Punkte sammeln. Und Suzuki ist einfach, ja, das sind einfach beide Fahrer konstant stark. Momentan hat Rins ganz leicht die Oberhand vor mir. War sehr beeindruckend zu sehen, wie er wirklich da angefangen hat, die Ducatis anzugreifen. Ich meine, auch mir, also im Prinzip hat nur Suzuki es geschafft, die Ducatis da aus eigener Kraft anzugreifen, zu überholen und zu gefährden. Und man hat auch gesehen, klar, die Ducati ist auf der Geraden schneller als die Suzuki. Aber so viel hat er sich auch nicht abhängen lassen, ja. Und das war schon echt gut. Also die Suzuki hat ein starkes Paket. Die haben wirklich große Fortschritte gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Haben im Vergleich zu Yamaha wirklich auch mit dem reinen Vierzylinder mehr Leistung gefunden. Und sie können das Paket immer besser optimieren und sind einfach jedes Rennwochenende vorne dabei und sammeln ihre Punkte. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Ansage von Suzuki, finde ich.
Juliane, ist das das Gleiche, was wir auch 2020 immer gesagt haben? Suzuki hat sich irgendwann so in diese Saison ja reingemogelt und reingearbeitet und irgendwann haben sie die Rennen gewonnen und am Ende waren sie dann Weltmeister. Man sieht so viele Parallelen, finde ich.
Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil genau das hat auch Joan Mir in seiner Mediennachbesprechung gestern gesagt. Er hat das Jahr 2022 mehrere Male erwähnt und ist glücklich, dass er sich daran zurückerinnert und sich daran zurückerinnert fühlt jetzt, weil das zeigt, er spürt, dass es vorangeht. Im vergangenen Jahr, da haben wir ja oft gesagt, Suzuki tritt auf der Stelle, die haben bei der Entwicklung verschlafen, haben auch dieses Ride-Height-Device am Hinterrad später gebracht als alle anderen Hersteller. Da hat man gemerkt, das kommt alles zu verzögert, um ganz vorne mitfahren zu können. Und jetzt im Winter hat man wirklich konstant daran gearbeitet, das Motorrad zu verbessern. Was Gerald gerade erwähnt hat, haben auch Joan Mir und Alex Rins gestern betont. Der Motor ist besser geworden. Wir verlieren auf den Geraden nicht mehr so viel Zeit. Wir können besser kämpfen und müssen nicht so sehr Risiko gehen, um die Zeit, die wir damals auf den Geraden verloren haben, irgendwo anders wieder gut zu machen. Das schont die Reifen. Da war Suzuki ja überhaupt schon immer gut. Das erklärt auch diese späten Aufholjagden, die sie ja auch schon 2020 gezeigt haben. Das Einzige, was jetzt noch passen muss, und da wiederholen wir uns bei Suzuki auch, ist das Qualifying. Mhm. Die qualifizieren sich eben immer so auf den Plätzen 7, 8. Und wenn man da nicht gleich den Monsterstart erwischt, und das war gestern eben der Fall, dass beide nicht sofort Plätze gut machen konnten. Rins hat am Start sogar einen verloren, war erst nur 8er. Dann muss man sich eben erstmal nach vorne arbeiten und da fehlt dann halt am Ende die Zeit, um noch um den Sieg mitkämpfen zu können. Also wenn sie sich da ein, zwei Reihen weiter vorne qualifizieren können, dann bin ich überzeugt, dass sie in vielen, vielen Rennen absolute Siegkandidaten sind. Und ja, im Qualifying muss eben, wie schon vorhin gesagt, alles zusammenpassen. Wenn da nur ein was quer kommt, dann bist du eben raus. Aber wenn sie das hinkriegen, dann ist wirklich, dann kann Suzuki allen extrem gefährlich werden. Und man spürt auch bei mir und bei Rins, habe ich den Eindruck, so diese Aufbruchstimmung. Also Rins ist ja sowieso wie ausgewechselt, habe ich das Gefühl. Mhm. Er ist ja in der vergangenen Saison oft in aussichtsreicher Position gestürzt, hat viel Kritik einstecken müssen, hat selber gesagt, ich habe über den Winter nicht nur körperlich, sondern auch mental an mir gearbeitet und das zeigt sich jetzt auf der Strecke. Also er weiß genau, was er sich zutrauen kann und wann er pushen kann. Gestern hat er gesehen, okay, ich habe die Pace, um Miller noch anzugreifen und hat dann eben in der letzten Runde alles gegeben und noch den zweiten Platz geholt. Das ist jetzt auch sein erstes Back-to-Back-Podium seit 2020. Also das zeigt, man schließt da offenbar an die Erfolge von damals an und ich denke, da kann noch einiges kommen, wenn die so weitermachen.
Aber Gerald, gibt es dann von Suzuki dann auch schon Antworten, weil was Juliane gerade gesagt hat, das mit dem Qualifying, darüber sprechen wir jetzt ernsthaft dann auch schon seit Jahren. Irgendwas muss da doch im Argen sein, dass das Suzuki das im Qualifying nicht auf die Kette bekommt.
Naja, sie werden eh besser, aber die anderen natürlich auch. Ja, wir haben jetzt auch wieder einen neuen Rundenrekord in Austin gehabt, im Qualifying. Also das ist ein Target, du findest was, wirst besser, aber die anderen auch. Und dann stehst du erst wieder dort in der dritten Reihe, wo du vorher auch warst. Ne? Mhm. Das ist halt MotoGP, ja, so schnell kann es gehen. Was ich aber finde, dass sie es jetzt einfacher schaffen, sich direkt für Q2 zu qualifizieren oder wenn es mal knapp nicht klappt, dann schaffen sie es eigentlich in Q1 ins Q2 zu kommen. Also ich finde, da ist das schon, da haben sie insgesamt gesehen schon Fortschritte gemacht, weil wenn wir uns erinnern, voriges Jahr oder auch vor 2 Jahren teilweise, das sind, also vor allem eher voriges Jahr, da haben sie es ja echt nicht geschafft, ins Q2 reinzukommen und dann sind oft dann nur so auf Platz 13, 14, 15 weggefahren und dann ist es natürlich noch viel, viel schwieriger. Also die Situation haben sie schon mal verbessert. Und da geht's nicht mehr um viel. Wenn die im Qualifying eine Zehntelsekunde finden, stehen sie in der zweiten Reihe und die ganze Geschichte schaut schon wieder anders aus. Ja, also es ist wirklich Details, aber die anderen arbeiten auch an den Details. Ja, es ist nicht einfach, vor allem wenn es wirklich nur um solche Nuancen geht. Ja.
Ja. Alex Rins und Juan Mir auf jeden Fall werden sehr, sehr zufrieden aus diesem Wochenende in Austin weiter nach Europa fahren. Wie es um die anderen Teams bestellt ist, darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Gerald, kommen wir gleich auf dich als Nächsten wieder zu sprechen, weil du hast die Kolumne geschrieben, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und da hast du dich um das Team Honda gekümmert. Wir können sagen, dass Marc Marquez gestern sein Comeback gegeben hat und bis auf den Start eigentlich ein erfolgreiches Comeback gegeben hat. Er ist auf Platz 6 eingefahren am Ende. Aber dahinter ist nach wie vor das alte Problem, es kommt kein Fahrer mit dieser Honda zurecht. Marc Marquez ist durch das durch das Feld gepflügt wie kaum ein anderer. Von Platz 24 nach der ersten Kurve auf Platz 6 am Ende. Aber dahinter ist nach wie vor einiges im Argen. Paul Espargaró auf der 13, Takaaki Nakagami auf der 14. Das ist nicht zufriedenstellend. Und Alex Marquez ist sogar ausgefallen. Das ist nicht zufriedenstellend, was Honda da im Moment macht, bis auf Marc Marquez.
Ja, also es gab ein technisches Problem beim Start. Das war schon, wie er aus der Aufwärmrunde zurückgekommen ist, hat er bei den Knöpfen herumgedrückt, weil da einfach Warnlichter aufgeleuchtet haben. Der Pit-Limiter war es nicht, weil es hat zuerst so ausgesehen, als wäre der vielleicht aktiviert, weil er da nur so mit 50, 60 so herumgezuckelt ist, bei der von der Startlinie weg. Sie haben nicht genau gesagt, was es war. Marc hat gesagt, ja, sie wissen es ungefähr und arbeiten dran und untersuchen es, aber hat nicht genau gesagt, was das effektive Problem war. Aber er meinte, nachdem er die erste Kurve angebremst hat und sich die Holschutzsysteme deaktiviert haben, hat das Motorrad wieder okay funktioniert und er war letzter. Und die Performance, die er da gezeigt hat, also die finde ich schon, war sehr, sehr stark und atemberaubend. Ja, weil der ist eigentlich die gleiche Rundenzeit gefahren wie die Spitze. Wenn der nach einem super Start in der Spitzengruppe dabei gewesen wäre, hätte er das vielleicht sogar gewonnen. Ja, also zugetraut hätte ich ihm das. Und nachdem er ja wegen der Sehprobleme die letzten zwei Rennen nicht bestritten hat, hat er gesagt, an dem Wochenende ging es vor allem darum, wieder Selbstvertrauen zu finden und Gefühl zu finden. Im Qualifying, wo es ihm um diese eine schnelle Runde geht, hat er gesagt, naja, da hat er Zweifel, da hat er sich nicht so wohl gefühlt, aber im Rennen, ich meine, die Performance war stark, ich meine, da kann niemand was dagegen sagen, er ist super gefahren. Klar, es gab da eine Situation mal, wo er sich in Kurve 1 verbremst hat, wo es ein bisschen eng geworden ist mit zwei anderen Fahrern, ist aber Rennsituation, also da hat niemand irgendwie was Böses gesagt nachher, soweit ich gehört habe. Und er hat eben vom Startwerk attackiert und hat dann gesagt, ja, er hat dann gemerkt, so fünf Runden vor Schluss, okay, er spürt es jetzt, er wird müde. Der Körper sagt, es reicht jetzt und hat dann, obwohl er sich da noch duelliert hat damit mit Quartararo und Bagnaia war knapp davor, hat er gesagt, naja, er hat halt eigentlich nur mehr geschaut, dass er ins Ziel kommt. Mhm. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, er hat sofort wieder gezeigt, die Performance, er ist die Messlatte von Honda und viel besser als alle anderen. Paul Espargaró möchte ich trotzdem ein bisschen in Schutz nehmen, weil der hatte Magenverstimmung, hat sich das ganze Wochenende sehr schlecht gefühlt, hat im Rennen bei Halbzeit sogar daran gedacht, dass er überhaupt aufgibt, weil er einfach körperlich überhaupt keine Kraft mehr hatte und nicht mehr konnte. Er ist aber immer noch tapfer weitergefahren und ins Ziel gekommen. Ja, okay, das waren halt Umstände, für die hat er nicht wirklich was können. Es hat auch in der Moto2 dann Nicolo Antonelli den Freitag ausgelassen, weil auch irgendwas mit dem Magen war. Keine Ahnung, in welchem Restaurant die waren oder ob die zusammen waren im Restaurant, weiß ich nicht. Okay, kann man ihm nur gute Besserung wünschen. Aber das LCR-Team, ich meine, wie du sagst, ja, Nakagami 14. Alex Marquez ist schon wieder gestürzt. Er ist jetzt nach sechs Wochenenden der Fahrer mit den meisten Stürzen, also Alex Marquez. Und die haben einfach keine zählbaren Ergebnisse. Ja, ich meine, das letzte echt gute, zählbare Ergebnis von Nakagami war vergangenes Jahr im Sommer in Spielberg. Und vom Alex Marquez im vergangenen Herbst in Portimao 2 im Oktober oder Anfang November, weiß nicht mehr, aber im Herbst jedenfalls. Und das war aber sein einziges echtes zählbares Resultat in der vergangenen letzten Saison. Ja, also wenn man es jetzt ganz klar formuliert, beide bringen keine Ergebnisse. Und jetzt siehst du, Marquez ist verletzt, kommt zurück und zeigt mal, was mit der Honda möglich ist. Ja, und beide LCR-Piloten klagen über kein optimales Gefühl fürs Vorderrad, für die Frontpartie, fürs Turning. Marquez sagt auch, das ist noch nicht optimal für ihn, auch nicht, ja. Aber wo fährt er, wo fahren die anderen beiden herum, ja. Deswegen habe ich sie in die Kolumne eben genommen. Weil perspektivisch muss man sich natürlich fragen, was kommt danach, ja. Weil auf der einen Seite wissen wir, Marc Marquez ist die Messlatte, aber was ist, wenn er wieder mal einen schweren Sturz hat mit dem Helm aufprallt und dann vielleicht weiter Sichtprobleme hat oder vielleicht die Ärzte sagen, du, das war's jetzt fast nimmer. Ja, das wissen wir alles nicht. Honda braucht auch junge Fahrer. Paul Espargaró ist auch schon über 30, ja, und nicht jetzt mehr das junge Supertalent. Und er hat auch noch nie Rennen gewonnen. Ich glaube, er wird es heuer gewinnen, aber du weißt, was ich perspektivisch meine. Du brauchst da noch junge Fahrer. Mhm. Und im Fall von Nakagami und Alex Marquez, wenn da jetzt, glaube ich, wenn sich das nicht ändert, dann glaube ich, sollte meiner Ansicht nach LCR, Lucio Ceccinello, aber auch Honda gemeinsam sich überlegen, ob es nicht vernünftiger wäre, da junge Talente zu holen, die man eventuell dann auch fürs Repsol-Team aufbauen kann für die Zukunft. Weil wie gesagt, Marquez wird nicht fahren, so lange wie in Valentino Rossi bis 42 und auch Paul Espargaro ist nicht mehr der jüngste. Honda braucht auch junge Talente, ne? Mhm.
Juliane, was Gerald gerade gesagt hat, Marc Marquez kommt zurück nach mehreren Rennen, in denen er Pause gemacht hat, wird gleich wieder Sechster von Platz 24. Und dann die anderen haben solche Probleme. Das ist dann ja aber nicht nur ein Unterschied, was die Maschine angeht, weil wir haben dann ja auch gesagt, in den letzten Jahren wurde die Maschine immer auf Marc Marquez zugeschnitten. Das muss dann ja aber auch ein Klassenunterschied sein zwischen Marc Marquez und seinen Teamkollegen.
Ja, also ich glaube, Marc Marquez ist eben schon eine Rampensau und ein Ausnahmetalent. Und er hat sich zwar, was die Herangehensweise an dieses Wochenende betrifft, etwas konservativer gezeigt als sonst und versucht in den Trainings erstmal wieder Vertrauen aufzubauen, weil der Highsider in Mandalika ja nun wirklich heftig war und er da selber zugegeben hat, also es hat mir auch schon Angst gemacht und ich hatte auch Motivationsprobleme, habe gesagt, also ich will das Risiko nicht eingehen, wieder so zu stürzen, aber sein Umfeld hat ihn aus diesem Loch herausgeholt und er hat gezeigt, jetzt in Austin auf einer seiner Paradestrecken, dass er sich da rauskämpfen kann. Und Austin war natürlich für ihn auch das perfekte Comeback in dem Sinne, dass es eine Strecke ist, auf der er sich immer wohlfühlt und auf der er dann im Rennen auch bereit war, dieses Risiko zu gehen. Wäre nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn er einen normalen Start gehabt hätte. Also er hätte auf jeden Fall mit Bastianini um den Sieg kämpfen können, da bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass Paul Espargaro unter normalen Umständen in den Top 6 mitfahren hätte können, aber wenn man seit Freitag eine extreme Magenverstimmung hat, nichts wirklich zu sich nehmen kann, dann ist man dann eben auch am Ende seiner Kräfte. Deswegen muss man ihn so ein bisschen außen vor lassen. Er hat ja schon Potenzial auf dieser neuen Honda gezeigt, in Katar aufs Podest gefahren, in Argentinien lag er auf Platz 4, als er gestürzt ist. Also auch er kann das Tempo aus der Honda rausholen, aber ja, was da im Satellitenteam abgeht, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Also Nakagami und Alex Marquez, die haben ja eigentlich das Fahren nicht verlernt, aber so weit hinten, wie sie in dieser Saison fahren, das ist schon ja, besorgniserregend. Alex Marquez stürzt auch extrem oft, ist jetzt hier bei 200 km/h abgeflogen. Wir haben den Sturz im TV nicht sehen können, aber der hat sich da sicherlich auch einiges geprellt und blaue Flecken geholt. Und Nakagami hat einfach keine Pace, kann keinen Rhythmus aufbauen, klagt nur über Grip-Probleme vorne und hinten, also bekommt da offenbar für das Rennen auch kein richtiges Setup zusammen, auf dem er sich wohlfühlt. Ich weiß nicht, ob es am Team liegt oder an den Fahrern. Noch zeigt Honda mit ihnen Geduld. Also Takeo Yokoyama, der technische Direktor, sagt eben, das ist noch ein neues Motorrad. Die Fahrer müssen sich erst darauf einstellen, müssen ihren Fahrstil anpassen. Das wird Zeit in Anspruch nehmen und die geben wir ihnen auch. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch andauert. Also wenn man sieht, dass im Werksteam gute Ergebnisse möglich sind, sollte Paul Espargaro wieder fit sein dann in Europa und Marc Marquez fit bleiben, dann werden wir das ja sehen, dann wird diese Geduld, glaube ich, schnell schwinden und dann stehen, wie Gerald ja auch schon erwähnt hat, schon einige Kandidaten beispielsweise aus der Moto2 bereit. Jetzt am Wochenende wurde schon heiß über Ai Ogura diskutiert, der in der Moto2 wieder aufs Podest gefahren ist. In Japaner ist sowieso immer ein Kandidat für Honda. Er fährt ja in der Moto2 auch fürs Honda Team Asia. Also da müssen sich sowohl Alex Marquez, trotz seines Namens, der ihm wahrscheinlich momentan noch den Platz sichert, und Nakagami dann langsam schon Gedanken machen und irgendeinen Weg finden, um da irgendwie noch einen Stich zu setzen, weil sonst wird es für beide kritisch, wenn es um ihren Platz in der MotoGP geht oder zumindest bei Honda.
Ach Mensch, Honda macht dann einem auch wieder nur Sorgen. Wo wir gerade bei Sorgen sind, Gerald, lass uns auf die Yamaha zu sprechen kommen. Weil die hat gestern so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel dann auch gemacht. Fabio Quartararo hat gesagt, er habe den Zweikampf gegen Marc Marquez genossen, war am Ende auf Platz 7, konnte aber nicht mehr so richtig zusetzen und es ging dann irgendwann nur noch darum, den Platz zu sichern. Andrea Dovizioso auf der 15. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Franco Morbidelli verpasst die Punkteränge auf Platz 16 und Darren Binder ist am Ende auf der 22. So richtig viel los war mit der Yamaha an diesem Wochenende auch wieder nicht.
Ja, es ist im Prinzip ein Ein-Mann-Team, ja, ähnlich wie bei Honda, einfach mit Marquez. Ja, also Quartararo hat alles rausgeholt. Im Qualifying war er als Sechster Best of the Rest hinter den fünf Ducati-Fahrern. Es war klar von der Pace, dass er nicht um einen Sieg, nicht um einen Podest kämpfen wird, dass er mit der Yamaha im Gegensatz zu Suzuki die Ducatis auf der Geraden irgendwie eine Chance hat oder die überhaupt attackieren kann, ist halt sehr schwierig, fast unmöglich. Und im Prinzip hat er eigentlich mehr oder weniger das Beste daraus gemacht, was er machen konnte im Rennen. Ja, das Pramuk-Duo ist zurückgefallen. Die hat er überholen können, was auch nicht so einfach war. Bagnaia war jetzt nicht mehr zu schnappen, auch einfach weil die Ducati zu schnell ist. Dann ist Marc Marquez von hinten gekommen und die beiden haben sich einen sehenswerten Zweikampf geliefert. Fabio Quartararo hat gemeint, das ist für ihn, also es hat erstens mal viel Spaß gemacht und zweitens mal, er findet, dass Marc Marquez derjenige im Feld ist, von dem er am meisten noch immer lernen kann, ja, weil Marquez ist so extrem erfolgreich, hat so viele Rennen bestritten, ist im Zweikampf abgebrüht, ja, kennt alle Tricks und so. Und da, das ist jemand, wo er sagt, bei so einem Rennen kann er oft mehr lernen für sich selber, als wenn er jetzt ein Rennen anführt von der Pole Position vorne alleine wegfahrt, weil da lernt er nicht viel, ne? Aber hier kann er im Zweikampf eben viel sehen und so. Und er meinte auch, das würde ihn auch vorbereiten drauf, wenn er mal in einem Rennen gegen Marquez wieder Rad an Rad um einen Sieg kämpft, ne? Weil das ist ja auch schon länger her, wo die zwei Rad an Rad um einen Sieg gekämpft haben, ne? Also, und es war mit der Yamaha einfach nicht mehr möglich. Ja, siebter Platz, er ist in der WM halbwegs noch dabei, aber es ist für Yamaha, glaube ich, insgesamt schwierig, weil wir hatten das Regenrennen in Indonesien. Er wäre im Trockenen in Indonesien wahrscheinlich der Favorit gewesen. Es hat geregnet, er ist Zweiter geworden, hat auch gepasst. Aber ansonsten war Yamaha eigentlich, also nicht Yamaha, sondern er mit der Yamaha, immer so im Bereich 6, 7, 8 herum unterwegs. Ja? Und überholen, wie gesagt, sehr schwierig, fast unmöglich. Und die anderen Yamaha-Fahrer, also man sieht sie ja gar nicht. Ja? Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass ein Morbidelli da mitfahrt. Ja? Und er spricht, was ich verstehe, ist ehrlich gesagt auch nicht, ja? Weil er spricht von Fortschritten und das Gefühl kommt und sie schlagen beim Setup in eine richtige Richtung ein. In Ergebnissen sieht man das aber nicht. Ja? Und er ist vor Dovizioso ins Ziel gefahren, hat dann wegen Track Limits, weil er da neben die Strecke gekommen ist, musste er die Position abgeben. Ich meine, Morbidelli war 2020 Vizeweltmeister, hat einen Quartararo damals nach den Punkten her geschlagen, hat gleich viele Rennen gewonnen wie er im Jahr. Er müsste zumindest auf das Level kommen, das Quartararo hat, weil ich meine, wir wissen, dass er mit der Yamaha Rennen gewinnen kann, prinzipiell. Klar, die Knieverletzung war langwierig und so im vergangenen Jahr mit der Operation, das war sicher keine einfache Sache, die auch lang gedauert hat, und es war auch sicher auch richtig, das im vergangenen Jahr während der Saison zu machen. Aber dass der jetzt, wo er die Wintertestfahrten gemacht hat und alles bestreitet hier, die Rennen überall dabei ist, so weit hinter Quartararo ist, ich habe ehrlich gesagt keine Erklärung dafür, und das ist sehr, 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 sehr seltsam.
Juliane, bei der Ducati brauchen wir noch 3 bis 4 Rennen, bis die 2022er Ducati voll da ist. Wie lange brauchen wir da bei der Yamaha?
Naja, wenn wir von Quartararo sprechen, denke ich, dass wir mit ihm in Portimao und in Jerez auch schon rechnen können. Also mit Beginn der Europasaison wird sich zeigen, was er aus dem Bike, das nun mal das Bike ist, was er jetzt hat, herausholen kann. Er hat in Portimao schon gewonnen, er hat in Jerez schon gewonnen. Aber man muss sagen, die anderen Hersteller, zum Beispiel Suzuki, aber auch Ducati, wie du schon sagst, haben Fortschritte gemacht oder machen die noch. Und er kann eben nur mit dem kämpfen, was er hat. Am Motor kann man nichts mehr ändern. Also der Topspeed-Nachteil wird bleiben. Der wird sich natürlich nicht auf allen Strecken so zeigen, aber es ist schon auffällig, dass er es immer wieder anspricht. Also der herrscht auch bei ihm eine gewisse Unzufriedenheit. Er versucht trotzdem, das Beste draus zu machen. Und ich glaube schon, dass er in vielen Europa-Rennen mit ums Podium kämpfen können wird. Aber im Kampf um den WM-Titel sieht man ja jetzt schon nach den ersten vier Rennen, hat er schon einen ordentlichen Rückstand durch diese siebten, achten Plätze. Ich meine, da kommen immer noch gut Punkte rein, aber das können dann eben, die fehlen, können dann eben am Ende entscheidend sein. Und mich erinnert die Situation tatsächlich so ein bisschen an Suzuki. Die haben eben 2020 den WM-Titel gewonnen und 2021 dann nicht mehr groß was reißen können. Und so ein bisschen fühlt es sich im Moment auch bei Yamaha an für Quartararo. Wird sich zeigen, ob sich das so bewahrheitet. Ich hoffe es für ihn natürlich nicht. Aber ja, man hat da über den Winter nicht die Verbesserungen gemacht, die man sich erhofft hat. Und das schlägt sich dann jetzt eben leider auch in Ergebnissen so nieder, dass man außer eben im Regen von Indonesien bisher nicht ums Podest mitkämpfen konnte.
Also Yamaha auch eher unter ferner Liefen. Zwei Hersteller, die unter ferner Liefen rangierten hier bei der MotoGP am Wochenende in Austin. Das waren Aprilia und die KTM. Gerald, Maverick Vinales auf der 10, Aleix Espargaró auf der 11. Auf der einen Seite gutes Ergebnis für Maverick Vinales, endlich mal vor Aleix Espargaró. Auf der anderen Seite, Espargaró hat letzte Woche noch gewonnen in Argentinien. Hier lief es gar nicht. Woran lag es?
Zwei Faktoren eigentlich. Auf der einen Seite, wenn wir Aleix anschauen, er hat gesagt, die Strecke Circuit of the Americas ist für ihn persönlich die schrecklichste Strecke. Er kann da nicht fahren, ihm gefällt die Strecke nicht. Er sagt, das sind ganz seltsame Kurven, die es sonst nirgendwo gibt. Das passt für ihn halt überhaupt nicht. Und er ist auch der Meinung, dass die Streckencharakteristik auch der Aprilia einfach überhaupt nicht passt. Ja, mit diesen unter Anführungszeichen eckigen Kurven oder auch diesen Haarnadeln, wo du beschleunigen musst. Die Aprilia ist auf schönen, flüssigen Strecken toll konkurrenzfähig zu fahren. Ja, das ist Indonesien, Argentinien natürlich, Jerez werden sie sicher gut dabei sein, Portimao glaube ich auch, Phillip Island. Also die Strecken für Aprilia kommen auch noch einige, wo sie wirklich gut vorne wieder dabei sein können. Und auf der anderen Seite ist die Strecke aber eine der Lieblingsstrecken von Maverick Vinales, ja, lustigerweise. Und deswegen war er auch vor Aleix diesmal. Haben beide auch gesagt, ja, dass er da gesagt, dass er fährt hier besser als ich. Ich mag die Strecke nicht, das ist eine seiner Lieblingsstrecken. Er ist da einfach besser. Punkt. Ja. Der einzige Wermutstropfen ist, ich glaube, wir haben nicht alles gesehen von der Aprilia, also das Potenzial, glaube ich, wäre höher gewesen, weil im Training ist Vinales doch sehr konkurrenzfähige Rundenzeiten gefahren und war immer wieder wirklich vorne dabei in den Top 3, Top 4, 5. Also die Zeiten waren sehr vielversprechend. Nur Vinales hat nach wie vor das Problem, er kann im Qualifying auf die eine fliegende Runde noch nicht komplett das Limit erspüren oder wo ist das Limit genau von der Aprilia. Da hat er noch Mühe und er sagt, daran müssen sie weiter arbeiten, weil er ist überzeugt davon, wenn er weiter vorne gestanden wäre, hätte er ums Podium fahren können. Und er sagt, er ist deswegen top motiviert, weil er weiß, bei uns geht's voran. Er hat ein immer besseres Gefühl fürs Motorrad. Die Rennpace passt, alles gut, es wird immer besser. Kleinigkeiten muss ich noch machen. Und das Hauptthema, was er verbessern muss, ist, wie gesagt, das Qualifying. Ja. Aber insgesamt, ich meine, Aleix hat gesagt, nach den ersten vier Rennen muss er insgesamt zufrieden sein. Er hat ein Rennen gewonnen, ja, das hat man ja vorher gar nicht erwarten können, ja. Er ist in der WM Dritter, hat 50 WM-Punkte in vier Rennen gesammelt, also die sind happy. Bei Vinales, wie gesagt, er sagt, es geht voran, ist auch happy jetzt gewesen nach dem Rennen. Ich glaube, das ist ein okay Fazit, dass sie da nach den ersten vier Rennen insgesamt ziehen können.
Juliane, und die KTM, die war an diesem Wochenende quasi gar nicht anwesend, oder? Da lief es irgendwie so gar nicht. Brad Binder auf der 12, Oliveira, Fernandes und Gartner auf der 18 bis 20. Bloß schnell nach Europa für die KTM, oder?
Ja, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Also Austin ist jetzt auch nicht unbedingt die Lieblingsstrecke für KTM. Trotzdem hat sich Brad Binder nach dem Rennen noch einigermaßen zufrieden geäußert, hat gesagt, ich hatte ein akzeptables Tempo. Er konnte ja auch 5 Plätze gut machen, weil er nur von Platz 17 losgefahren ist, dann 12. geworden. Ich denke, für ihn hätte es auch noch für die Top 10 gereicht, aber er hat da sich an Sarko abarbeiten müssen und da gab es wohl auch einen Kontakt. Ich glaube, wir haben es in den Fernsehbildern nicht gesehen und deswegen ist er dann wieder zurückgefallen und konnte die Zeit am Ende nicht mehr gut machen. Ja, und Oliveira, also da ging an diesem Wochenende wirklich gar nichts. Der war ja nach den Freitagstrainings letzter. Da scheint man in der Abstimmung einfach einen komplett falschen Weg gegangen zu sein und da dann auch nicht mehr wirklich die Kurve gekriegt zu haben, was den Rest des Wochenendes angeht. Im Qualifying ferner liefen und dann auch im Rennen überhaupt nicht in Erscheinung getreten, was am Sonntag aber tatsächlich auch ein Stück weit an der Reifenwahl lag. Er war mit Raúl Fernández der Einzige, der sich am Hinterrad für die Medium-Mischung entschieden hat. Mit der kam er am Vortag im 4. freien Training wohl noch recht gut zurecht, aber im Rennen hat es überhaupt nicht funktioniert und dann hat er eben auch ein Stück weit mit stumpfen Waffen gekämpft und ist über Platz 18 nicht hinausgekommen. Wird man abwarten müssen. Ich denke, Brad Binder ist immer ein Kandidat für Rennsonntag, da kann er immer noch mal zulegen und wenn er sein Qualifying mal auf die Kette kriegen würde, in Anführungsstrichen, dann glaube ich, könnte er auch um Top-5-Ergebnisse oder Podestplätze mitkämpfen, wenn die Bedingungen und die Strecke ihm irgendwie entgegenkommen. Bei Oliveira frage ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, was da los ist, weil wir ihn ja außer im Regen von Indonesien unter diesen besonderen Umständen, wo er gewonnen hat, bisher auch nicht wirklich fit, also was seine Rennpace angeht, gesehen haben. In Argentinien hat es gerade mal für Platz 13 gereicht. In Katar ist er nicht ins Ziel gekommen. Also das also jetzt schon zum zweiten Mal nicht gepunktet, das ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch von KTM. Da zählen eigentlich nur Top 10 oder Top 5 Ergebnisse mittlerweile, muss man ja sagen. Und wir haben ja KTM durchaus nach den ein oder anderen Rennen in dieser Saison auch schon gelobt und erkannt, dass da Fortschritte gemacht wurden. Jetzt hoffen wir, dass Austin mal eine Ausnahmeerscheinung war und sie in Europa dann wieder vorne mitfahren können. Portimao, wie ich schon vorhin sagte, kann wieder ganz anders aussehen. Da hat ja Oliveira Heimspiel und auch schon gewonnen. Also insofern werden wir dann sehen, ob er da wieder der Alte ist oder ob da wirklich irgendwas im Argen liegt. Aber ich hoffe, dass wir da wieder ja die konkurrenzfähigere Seite von KTM sehen werden.
KTM also auch eher unter ferner Liefen. Es wird jetzt 14 Tage dauern, bis es zum nächsten Rennen geht nach Portimao. Gerald, passiert was in der Zwischenzeit?
Ja, der Osterhase bringt ein paar Eier, aber mehr wird nicht passieren. Nein, es ist jetzt Osterpause und es muss ja natürlich auch das ganze Material retour gebracht werden von Amerika. Wir erinnern uns, die Frachtprobleme, die wir gehabt haben beim Transport von Indonesien nach Argentinien, auch von Argentinien nach Texas, was ja jetzt auch eine Distanz ist, ja, sind die letzten Transportkisten erst am Donnerstag im Laufe des Tages angekommen, also auch relativ knapp. Und es gab auch bei der Formel 1 in Australien Probleme mit der Fracht, die haben während der Fahrt ein oder zwei Containerschiffe haben sie dann umgeleitet und dort Fracht auf Flugzeuge verladen, weil die Schiffe nie und nimmer rechtzeitig in Australien angekommen wären. Also diese Logistikbranche weltweit, das ist anscheinend jetzt wirklich ein sehr schwieriges Thema. Und wie gesagt, prinzipiell jetzt muss man halt warten, bis das ganze Material nach Europa zurückkommt. Dann bekommen die ganzen Teams ihr Material wieder. Das wird zu Hause in den Fabriken. Du darfst nicht vergessen, die Motorräder waren das ist eine gute Frage, ich glaube sogar seit Ende Januar nicht mehr in Europa, weil die sind ja zuerst nach Sepang geflogen worden zum Test, dann nach Indonesien zum Test, dann nach Katar zum Rennen und dann die ganzen Rennen. Also das ist jetzt auch mal wichtig, dass das ganze Zeug, das Material nach Hause kommt quasi, gereinigt werden kann, alles aufgebaut werden kann, dann geht es in die LKWs und dann geht es schon nach Portugal, wo man ja auch wieder rechtzeitig ankommen muss über den Landweg und dort wieder alles aufbauen muss. Also es ist eigentlich für die Logistiker und die Leute hinter den Kulissen doch auch eine recht stressige Zeit, das Ganze wieder ready zu machen für Portimao, während die Fahrer natürlich jetzt Osterferien genießen werden.
Osterferien genießen, das ist ein schönes Stichwort. Das machen wir dann auch die nächsten 14 Tage, oder? Ja, ihr müsst dann doch auch arbeiten. Wir müssen alle arbeiten. Aber wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto 2 und die Moto 3 sprechen. Und in der Moto 2 hat Marcel Schrötter ein leider zu seltenes Erfolgserlebnis gefeiert. Das gleich alles hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Die Moto 2 und die Moto 3 sind natürlich auch gefahren an diesem Wochenende. Die Moto 2 vor der MotoGP, die Moto 3 nach der MotoGP. Die Moto 2 hat Tony Arbolino gewonnen in durchaus sehr souveräner Manier. Vor Io Gugler und Jake Dixon wurde auf Platz 3 dann eingefahren oder kam auf Platz 3. Am Ende Celestino Vietti ist nicht ins Ziel gekommen. Der Fahrer, der bislang der entscheidende Fahrer war und auch der bestimmende Fahrer in dieser Saison war. Juliane, woran hat es gelegen und wie ist Tony Arbolino dort Erster geworden?
Es war ein sehr, sehr sturzreiches und chaotisches Rennen, muss man sagen. Also so ein bisschen Demolition Derby in den ersten Runden. Denn allein in der ersten Runde sind 5 Fahrer gestürzt. Auslöser von diesem Massencrash war Chandra, der Lowe's ins Heck gekracht ist und dann so eine Art Kettenreaktion verursacht hat, weil bestimmte Fahrer nicht mehr ausweichen konnten oder auch ihren Bremspunkt dann verpasst haben und gestürzt sind. Also waren dann auf einen Schlag im vorderen Feld schon mal 5 Fahrer weg. Und das ging dann tatsächlich so weiter. Also ich kam gar nicht hinterher zu erfassen, wer da noch alles gestürzt ist. Ich glaube, nach den ersten 5 Runden waren 9 oder 10 Fahrer draußen und zu ihnen zählte eben auch Celestino Vietti, der eigentlich zu dem Zeitpunkt in Führung lag, es aber auch weggeschmissen hat. Danach lag Aaron Canet in Führung und Überraschung, auch er ist gestürzt. Also ich weiß nicht, ob es an den Bedingungen lag. Die Moto 2 war ja diesmal die erste Klasse, die am Nachmittag auf die Strecke gegangen ist. Oder ob es die Bodenwellen waren oder der Wind, der durchaus auch teilweise heftig geblasen hat. Aber es gab wirklich einige Sturzverluste, muss man sagen. Und Tony Arbolino war so ein bisschen der Nutznießer. Der ist zwar von Anfang an in der Spitzengruppe mitgefahren, ja auch aus der ersten Reihe gestartet, lag aber erstmal hinter Vietti und auch Canet, übernahm dann aber nach den Stürzen eben die Führung und gab die auch nicht mehr ab. Also es war von ihm eine sehr souveräne und auch dann überlegte und fehlerfreie Vorstellung, muss man sagen. Und ja auch der erste Sieg in der Moto 2. Und auch für Jake Dixon tatsächlich das erste Podium überhaupt. Also bei dem sind auch Tränen geflossen danach. Man hat ihm die Erleichterung deutlich angemerkt. Io Gugler hat wieder vorne mitgemischt, stand ja schon in Argentinien auf dem Podest. Und Marcel Schrötter konnte sich Gott sei Dank auch aus diesem ganzen Sturzgeschehen heraushalten und ist, muss man ja schon nach den sehr enttäuschenden Ergebnissen der letzten Rennen sagen, sensationeller Vierter geworden. Man muss auch dazu sagen, dass er natürlich aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht auf Platz 4 gelandet wäre. Er hat auch von den Stürzen profitiert. hatte auf den Rennsieger 14 Sekunden Rückstand und auf den Drittplatzierten 10 Sekunden. Also das Tempo, um ums Podest zu kämpfen, war nicht da. Aber trotzdem ist es natürlich eine Erlösung für ihn. Man muss es eben auch erstmal nach Hause bringen. Und das hat er getan. Und für Intact GP, also sein Team, war es insgesamt ein gutes Wochenende. Denn auch Jeremy Alcoba ist endlich mal ins Ziel gekommen und das auf einem guten Platz, nämlich ist Sechster geworden. Also das ist jetzt, glaube ich, erstmal Balsam für die Seele nach den doch schwierigen ersten Rennen und ich hoffe, man kann darauf aufbauen, findet auch noch mal was am Motorrad oder in der Abstimmung, um dann vielleicht auch noch mal ein bisschen das Tempo anzuziehen und dann auch aus eigener Kraft in den nächsten Rennen, um solche Plätze mitzufahren.
Gerald, man weiß, dass man wahrscheinlich nicht auf Platz 4 gefahren wäre, wenn die anderen durchgekommen wären und trotzdem ist es so ein bisschen, ja, man kann so ein bisschen durchpusten in Form oder in Person von Marcel Schrotter, oder?
Ja, na klar. Ich meine, die Psychologie spielt im Sport eine extrem große Rolle, vor allem in einer Klasse, wo es so eng zugeht. Er hat gemeint, dass er schon zuletzt in Argentinien am Rennsonntag ein besseres Gefühl gefunden hat fürs Motorrad. Das hat sich hier auch fortgesetzt, hat er gemeint. Also das ist okay, da spürt er selber, dass es in die richtige Richtung geht. Die Achillesferse ist nach wie vor das Qualifying. Ja, manchmal von Startplatz 13, wenn da nicht so viele Fahrer vor dir stürzen und du da verwickelt bist in Zweikämpfe, dann wirst du halt Neunter oder Zehnter oder Zwölfter oder was auch immer, ja. Und bist halt auch wieder in diesem Bereich, wo er ja rauskommen möchte. Also der Schlüssel ist absolut Qualifying und daran muss er arbeiten, weil wenn er jetzt sagt, er möchte wirklich zumindest im Bereich zwischen den Tops, also von Platz 6 bis 8 regelmäßig auf jeden Fall sein, dann muss er sich in den Top 10 noch qualifizieren. Da geht das nicht, dass er in Q1 ist, da geht es nicht, dass er Startplatz 13, 14, 15 hat oder so, sondern da muss er wirklich konstant in die Top 10 und das ist da der Schlüssel, um wirklich nach vorne zu kommen, weil wenn er jetzt bei den nächsten Rennen vor allem dann, wenn es auf eine enge Strecke geht, welcher Race auch auf Startplatz 13, 14 steht, dann wird er wahrscheinlich nicht in die Top 10 kommen, wenn nicht da vor ihm 5, 6 Fahrer stürzen. Ja.
Mhm. Marcel Schrotter also auf Platz 4. In der Gesamtwertung führt nach wie vor Celestino Vietti, der den Nuller geschrieben hat, 70 Punkte vor Ayo Gogler, der auf Platz 2 ist und Tony Arbolino jetzt auf Platz 3. Aaron Canet, Samkhya Chandra, Sam Lowes, alle drei ohne Punkte und dann Jake Dixon auf der 7. Marcel Schrotter jetzt inzwischen auf der 10. Das Moto3-Rennen, das verlief dann nach dem MotoGP-Rennen. Das hat Jaume Marcia gewonnen vor Dennis Foggia und Andrea Minho. Und Dennis Foggia hat auch die Gesamtwertung übernommen oder die Gesamtführung in der Wertung. 74 Punkte vor Sergio Garcia, der 0 Punkte gemacht hat. Und auf Platz 3 ist Andrea Minho. Juliane, ähnliches Rennen wie in der Moto2?
Also nicht ganz so viele Stürze. Sergio Garcia hat die Zielflagge nicht gesehen. Auch Diogo Moreira, der Rookie, der bis zum Schluss mit in der Führungsgruppe lag, ist spät gestürzt. Aber es sind nicht ganz so viele ausgeschieden. Dafür war es aber ein typisches Moto3-Rennen. Also ich weiß nicht, wie viele Führungswechsel es im Laufe des Rennens gegeben hat und wie oft da auch es zum Kontakt in den Zweikämpfen kam. Aber es war wirklich verrückt und chaotisch zuweilen und man konnte teilweise schon gar nicht mehr nachvollziehen, okay, wer gehört jetzt noch zur Führungsgruppe, wer war gerade vorn, Dennis Foggia war zum Beispiel unter den Top 3 oder in Führung liegend und auf einmal nur Zehnter, also da ging es wirklich hin und her, man hat auch teilweise Fahrer mal abseits der Linie gesehen und da wurden die Ellenbogen ausgefahren, also man hat sich da wirklich nichts geschenkt. Und tatsächlich haben bis zum Ende, ich glaube, noch 7 oder 8 Fahrer um die Podestplätze gekämpft. Moreira ist dann, wie gesagt, leider gestürzt. Für ihn wäre es ein Top-Ergebnis geworden. Also der hat sich hier in Austin als Rookie wirklich sehr, sehr stark präsentiert. Ist auch aus der ersten Reihe gestartet und hat da die ganze Zeit mitgekämpft. Für ihn war es sehr schade. Nicht für Jaume Marcia, der hat gewonnen, hat sich da in der letzten Runde gegen Foggia und auch Minho durchsetzen können. Und für ihn ist es auch eine absolute Erleichterung, weil er ja in den ersten 3 Rennen 2-mal ausgeschieden ist und zwar unverschuldet gestürzt. Und diesmal bei so einem verrückten Rennen sitzen zu bleiben und durchzukommen und dann den Sieg zu holen, das hat ihn auch sichtlich berührt im Parc Fermé. Also er war da auch so ein bisschen den Tränen nahe, hat man das Gefühl gehabt. Und mit Foggia war wieder einer der üblichen Verdächtigen mit vorne dabei. Zwar nicht siegreich, um knapp 2 Zehntel gescheitert, aber dafür die WM-Führung ergattert. Also da steht noch nicht fest, wer sich da jetzt als klarer Favorit herauskristallisiert, aber Foggia hat sich auf jeden Fall schon mal ja, wieder ordentlich in Stellung gebracht, auch profitiert von dem Sturz von Garcia, der dadurch die WM-Führung verloren hat. Aber da an der Spitze können wir, glaube ich, zwischen Foggia, Garcia, Minyu, vielleicht auch Guevara in relativ engen Kampf um die Führung dann am Ende und im Kampf um den Titel sehen. Also das könnte noch durchaus spannend werden.
Dennis Foggia führt vor Sergio Garcia, Andrea Minyu, Izan Guevara ist auf der 4, Dennis Oenchi auf der 5. Ja, das war es für heute eigentlich auch schon wieder. Gerald, haben wir noch was?
Ja, ich möchte noch ganz kurz am Ende zum Moto3-Rennen noch was sagen.
Ja,
weil bitte. Wenn man sich das Ergebnis ansieht, dann ist Anna Carrasco mit einer Minute Rückstand abgeschlagen als Letzte ins Ziel gekommen. Und man muss ehrlich gesagt sagen, es war klar, dass wenn sie von der Supersport 300 Klasse hier, wo sie ja Weltmeister wurde, ja, das ist ja der große, große Erfolg gewesen von ihr, wo sie sehr viele Schlagzeilen geschrieben hat, 2018, dass sie zurückkommt in die Moto 3, dass es schwierig wird, ist klar, aber dass sie so weit hinten immer ist, also sie hat eigentlich aus eigener Kraft nie wirklich Chancen gehabt bisher auf WM-Punkte. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, ja. Man muss jetzt sagen, wenn man jetzt hier sich das Ergebnis anschaut, sie hat eine Minute Rückstand und 20 Sekunden Rückstand auf den davor platzierten Fahrer auf Platz 22. In Argentinien hat sie sich an der linken Hand verletzt, eine Sehne, und hat damit nach wie vor Probleme. Sie hat generell dann auch mit dem Circuit of the Americas ihr Mühe gehabt, weil sie auch schon jetzt sehr viele Jahre nicht gefahren ist. Ja, also die vier über sie rennen sind, glaube ich, nicht so gelaufen, wie wir uns das erwartet haben oder wie sie sich auch selber erwartet hat. Weil ich traue das absolut zu, dass sie in den Top 15 auf jeden Fall mitmischt, in den Top 10 auch. Ob sie Rennen gewinnen kann, weiß ich nicht, schwierig zu sagen, aber sie sollte auf jeden Fall weiter vorne sein. Und jetzt eben mit Portimao und Jerez und so kommen Strecken, die sie in- und auswendig kennt. Da bin ich gespannt, ob wir da wirklich mal eine Leistungssteigerung von ihr sehen, weil sie hat Talent und es ist natürlich schön, wenn die einzige weibliche Starterin, die wir haben, auch vorne mitmischen kann. Ja?
Das wird eine Geschichte sein, die wir die nächsten Wochen dann aber auch noch beobachten können, oder Gerald? Oder gibt es da in irgendeiner Weise Gerüchte, dass sie dann nicht weiterfährt?
Nein, also ich wüsste davon nichts. Ich glaube schon, dass die Saison durchfinanziert ist. Sonst hätte sie die Kawasaki-Familie wahrscheinlich nicht verlassen, weil dort war sie ja gesetzt. Ja. Also ja. Ich glaube schon, dass das Jahr sicher ist. Nur unterm Strich muss sie auch dann irgendwann anfangen, Ergebnisse zu zeigen. Und ich hoffe für sie natürlich, dass es jetzt ab der Europasaison, wo sie eben die Strecken auch viel besser kennt, dass es da vorwärts geht.
Das hoffen wir alle. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann gibt es nämlich den Grand Prix von Portimao. Bis dahin solltet ihr auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben. Auch für die Formel 1 Berichterstattung, da gab es ja gestern Morgen dann auch so ein kleines Rennen der Formel 1. Auf jeden Fall für alles, was rund um Motorsport ist, dann müsstet ihr motorsporttotal.com auf jeden Fall abonnieren. Das war's mit der neuen Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.